Prolog. Erfahrungswissen kann Leben retten. Als am 26. Dezember 2004 eine Tsunamiwelle über die Küsten Thailands und Indiens hereinbrach, starben mehr als eine Viertelmillion Menschen. Touristen, die Sonne tanken wollten, Einheimische, die ihrer täglichen Arbeit nachgingen, Väter, Mütter, Kinder. Alle wurden gleichermaßen von der Naturkatastrophe überrollt. Mit einer Ausnahme. Mehrere indigene Stämme blieben weitgehend verschont. Sie mussten kaum Opfer verzeichnen, obwohl sie sich mitten im Auge der Katastrophe befanden. Es handelte sich um Bewohner der Andamanen und Nikobaren, einer Inselgruppe im Golf von Bengalen. Menschen, die in einfachsten Verhältnissen lebten und Fischfang betrieben, beinahe unberührt von der modernen Zivilisation. Was rettete sie? Keine ausgeklügelte Technologie, sondern Erfahrungswissen. Überlieferte Kenntnis im Umgang mit Naturgewalten. Die Inselbewohner wussten, dass die Götter des Meeres alle 10 oder 20 Generationen zornig werden. Dass sie dann wild um sich schlagen, Wind und Wellen schicken, wie sie kaum ein Mensch je gesehen hat. Und sie wussten auch, was in einem solchen Fall zu tun ist. Auf die Frühwarnsysteme achten, etwa den Tieren folgen. Sich gegenseitig warnen, in die Höhen steigen und abwarten, bis sich der Zorn der Götter gelegt hat. Genau das war es, was die indigenen Stämme taten. Zu einem Zeitpunkt, als alles noch in Ordnung schien, als die Touristen an den thailändischen Stränden sich noch in der Sonne ahlten. Die Inselbewohner überlebten, weil sie rechtzeitig handelten, im Einklang mit jahrhundertealtem Erfahrungswissen. Erfahrungswissen kann Leben retten. Diese Einsicht sorgt gegenwärtig, im Zeitalter der Polykrisen, dafür, dass sich die Arbeitsweisen der Wissenschaft verändern. Das betrifft nicht nur die Erdbebenforschung, sondern auch die Klimaforschung, die Resilienzforschung, sämtliche Zweige der Zukunftsforschung. So werden die Auswirkungen der Eisschmelze in der Arktis auf die globalen Ökosysteme in enger Zusammenarbeit mit den Inuit erforscht. Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt von Flora und Fauna, etwa im Gebiet des Sambesi, bauen auf die Kenntnisse einheimischer Kulturen. Und das indigene Heilpflanzenwissen Asiens ist von großem Interesse für die Pharmaindustrie. Traditional Ecological Knowledge, TEK, ist weltweit auf dem Vormarsch. Die Zeiten, in denen traditionelles Wissen belächelt wurde, sind vorbei. Zugleich ist Vorsicht geboten vor einem blinden Run auf verschollene Weisheiten und Wissenstraditionen sogenannter Naturvölker, vor falschen Hoffnungen, romantischer Verklärung und gefährlichen Heilsversprechen. Im Januar 2023 besuchte ich meine jüngste Tochter Lotte in Vancouver, wo sie ihr Gap Year nach dem Abitur verbrachte. Sie begleitete mich ein Stück auf der Suche nach den Weisheiten der First Nations an der Pazifikküste. Zuerst ging es nach Squamish ins Lilwat Cultural Center, dann mit der Fähre von Horseshoe Bay nach Nanaimo auf Vancouver Island und von dort nach Alert Bay, weit im Norden, wo uns im Umista Cultural Center Wayne Alfred, ein Vertreter der Kwakwaka'wakw, die Masken, Tänze, Rituale seines Stammes, aber auch die Regeln, Tabus und Verbote erklärte. Ich nahm an einer Survivors Conference teil, mit Menschen, die als Kinder die berüchtigten Residential Schools überlebt hatten, und führte Arbeitsgespräche mit Kolleginnen und Kollegen an der University of British Columbia. Es war die vermutlich spannendste meiner bisherigen Forschungsreisen und zugleich die ernüchterndste. Denn in all den Gesprächen mit den Menschen vor Ort war eine Botschaft unüberhörbar. Unsere Traditionen lassen sich nicht einfach nachahmen. Sie sind nicht statisch. Auch wir verändern uns ständig und aktualisieren unsere Wissensvorräte von Generation zu Generation. Hört auf, uns nachahmen zu wollen. Indigenes Wissen ist kein Exportgut. Davon, dass ihr ein bisschen Trommeln lernt, mit den Bäumen redet und Süßgras flechtet, werden sich Klimawandel, Artenschwund, Müllberge in den Weltmeeren etc. nicht beeindrucken lassen. Ihr habt all diese Krisen verursacht. Warum nutzt ihr nicht eure eigenen Wissensressourcen? Doch wo ist das traditionelle Wissen des Westens? Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. War enttäuscht und ernüchtert zugleich. Denn natürlich war sie berechtigt, aber eben nicht das, was ich hören wollte. Dazu kam die fast provokante Frage meiner Tochter. Du kennst dich doch aus in der Vergangenheit. Wo ist das Problem? Spontan fallen uns die weisen alten Frauen ein, Kräuterweiblein, Hildegard von Bingen oder das frühe keltische Christentum, sibirische Schamanen und so weiter. Wenn man etwas tiefer bohrt, stellt sich automatisch die Frage nach den Regelsystemen traditioneller westlicher Gesellschaften. Welche Rituale, welche Tabus, welche Verbote gab es? Welche Feste bestimmten ihren Lebensrhythmus? Was war ihnen heilig? Welche Geschichten erzählte man sich? Und wer war zuständig für die Weitergabe dieser Traditionen an die nächste Generation? Spätestens hier kommen Überlieferungen ins Spiel, die meist mit Religion verbunden waren. Genauer gesagt, jene Wissenssysteme, die seit dem Zeitalter der Aufklärung dem Bereich des magisch-religiösen zugeordnet und zur Privatsache erklärt wurden. Man war froh, diese altmodischen Regeln endlich loszuhaben. Ganz besonders traf dies auf all die Einschränkungen im Namen der Sünde zu. Hatte nicht die Kirche damit über Jahrhunderte die Menschheit geknechtet, individuelle Freiheiten eingeschränkt, Unterdrückung und Sklaverei gerechtfertigt, Menschen zu dumpfem Schuldbewusstsein verdammt? Ganz besonders den Todsünden haftet der Mief der Jahrhunderte an. Allenfalls etwas für religiöse Fanatiker oder Psychopathen, wie sie Morgan Freeman und Brad Pitt im Psychothriller Seven aus dem Jahr 1995 zur Strecke bringen müssen. Doch es steckt viel mehr dahinter. Auf der Suche nach den Weisheiten des Westens, ermutigt durch die vielen Fragen, wage ich in diesem Buch ein Experiment, in dem ich das Konzept der Todsünden gleichsam unter das Mikroskop lege, die einzelnen Bestandteile analysiere, um das darin tradierte Erfahrungswissen des Westens, Weisheiten, Maßnahmen, Regeln für den Erhalt des sozialen und natürlichen Gleichgewichts und damit für das langfristige Überleben einer Gesellschaft herauszuarbeiten. Denn jede der sieben Todsünden deckt eine Grundbedingung menschlicher Existenz ab. Bei Gula, Völlerei, geht es um Ernährung. Bei Avaritia, Habgier, um Besitz, Reichtum und Gerechtigkeit. Bei Luxuria, Ausschweifung um Konsum, um das Verhältnis zur Mitwelt, seien dies Menschen, Tiere, Natur oder Konsumgüter. Acedia, Trägheit, betrifft das menschliche Bedürfnis nach Sicherheit, das Problem von Verlustängsten, die uns am Status quo festhalten lassen und Entwicklung verhindern. Invidia, Neid, verhandelt die Schattenseiten der Konkurrenz. Ira, Zorn, bearbeitet das Thema Aggression und Gewalt. Und bei Superbia, Hochmut, Glaube an die eigene Unverwundbarkeit, geht es um Hierarchie, Status und insbesondere um die Gefahren der Macht. Nimmt man all das zusammen, ergibt sich ein überraschend zeitgemäßes Bild des Menschen. Als Ausgangspunkt einer Lehre, die nicht auf Maßregelung und Unterdrückung abzielt, sondern auf Balance, Resonanz und Ausgleich. Dabei geht es weniger um das individuelle Glück und Wohlbefinden, zu dem uns die Ratgeberliteratur unserer Tage verhelfen will. Vielmehr geht es um den Menschen in seiner Umwelt, als soziales Wesen und als Teil der Natur. Das in der Todsündenlehre gespeicherte kollektive Erfahrungswissen zeigt uns, wie wir unseren destruktiven Kräften entgegenwirken und unser positives, weltveränderndes Potenzial entfalten können. Es liefert uns einen neuen Deutungshorizont und, so hoffe ich, eine neue Denkweise für den Umgang mit den großen Herausforderungen unserer Zeit.